ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend, meine Damen und Herren, zu diesen Tagesthemen von heute. Minister unter Druck, weiter Wirbel um Drohnenprojekte. Yahoo auf Einkaufstour, Milliarden für die Vorherrschaft im Netz und Cannes im Rausch, die Trends am Kinohimmel. Rudolf Scharping war damit befasst, ebenso wie Peter Struck und Karl Theodor zu Guttenberg und Franz Josef Jung auch. Das sind die vier Bundesverteidigungsminister, die schon vor dem amtierenden Thomas de Maizière mit dem millionenschweren Drohnenprojekt Eurohawk betraut waren. Nun hat es de Maizière vor knapp einer Woche gestoppt, wegen Zulassungsproblemen. Seltsam ist, dass diese offenbar bereits Jahre bekannt waren, der Minister aber noch vor 2 Wochen im Regierungskabinett berichtete, die Drohne anschaffen zu wollen. Das heißt, entweder hat de Maizière zunächst nicht die Wahrheit gesagt oder er weiß nicht, was in seinem Haus los ist. Beides wäre nicht gut. Sabine Rau.
Der Druck wächst. 8. Mai. Der Verteidigungsminister legt dem Kabinett einen Zwischenbericht zur Bundeswehrreform vor. Darin enthalten auch das hochproblematische Projekt Eurohawk. Der Bericht stellt das Projekt als einen der zentralen Eckpfeiler der Bundeswehrreform vor. Die gravierenden technischen Probleme werden nicht erwähnt. Merkel und die Minister billigen das Vorhaben. Nur 6 Tage später wird der Eurohawk gestoppt.
Wir haben es hier mit einem Beschaffungsskandal zu tun. Hier ist viel Geld verbrannt worden. Hier sind Entscheidungen nicht transparent getroffen worden. Das Parlament ist getäuscht worden. Und die Bundesregierung ist im Unklaren gelassen worden über ein Desaster.
Spätestens 2011 waren die technischen Probleme bekannt. Unter Experten galt als sicher, dass der Eurohawk ohne einen sogenannten Kollisionsschutz niemals eine Zulassung in Deutschland erhalten würde. Auf Distanz geht jetzt auch der Koalitionspartner. Nach dem Scheitern des Eurohawk sieht die FDP nun auch das NATO-Projekt Global Hawk auf der Kippe. Hier hat sich Deutschland mit 483 Millionen verpflichtet.
Wir müssen dringend darauf achten, dass nicht jetzt an anderer Stelle ein weiteres Millionengrab entsteht. Deswegen jetzt Informationen darüber, wie es mit dem NATO-System weitergeht. Ansonsten muss auch dort die Reißleine gezogen werden.
Der Verteidigungsminister äußerte sich heute nicht. Die Unionsfraktion hofft nun auf schlüssige Resultate einer Ministeriumsarbeitsgruppe, die das Eurohawk-Desaster ermitteln soll.
Der Verteidigungsausschuss wird in seiner nächsten Sitzung am 5. Juni über die Ergebnisse informiert. Ich vertraue hier auf die Aufklärung des Ministeriums.
Ob Thomas de Maizière allerdings so lange warten kann, bis er sich erklärt, erscheint vielen in Berlin zweifelhaft.
Vor nicht mal 25 Jahren begann der Vielvölkerstaat Jugoslawien in mehreren Kriegen in seine Teilrepubliken zu zerfallen. Manche schafften den Sprung in die Souveränität sofort, andere brauchten länger. Serbien existiert in jetziger Form erst seit 2006. Doch mittlerweile klopft das Land als EU-Beitrittskandidat recht laut an die Tür des vereinten Europas. Wäre da nicht das Kosovo? Die ehemalige Teilregion Serbiens ist seit 5 Jahren unabhängig und genau das muss Serbien akzeptieren, mahnte heute auch Bundesaußenminister Westerwelle bei einem Besuch in Serbien und im Kosovo. Thomas Morawski berichtet.
Mitrovica, der serbisch bewohnte nördliche Teil des Kosovo, immer wieder Mitrovica. Fast 400 Millionen Euro pumpt Belgrad jedes Jahr hierher. Viele leben von illegalen Geschäften, irgendwo an der grünen Grenze zum serbischen Vaterland. Kein guter Ruf, wenn man EU-Mitglied werden will. Belgrad hat mit der kosovo-albanischen Regierung gerade ein weitgehendes Autonomierecht ausgehandelt. Die Details sind schwierig, vor allem, wenn die Betroffenen sowieso nichts davon halten. Marko Jakšić im serbisch dominierten Nordmitrovica, immer wieder ein Pulverfass. Der serbische Arzt ist so etwas wie ein Ideologe der serbischen Minderheit im Kosovo. Jetzt hat er aber einen neuen Feind, die serbische Regierung in Belgrad. Es gibt keinen Zweifel, das ist Verrat. Das ist Hochverrat und Kapitulation in einem, und zwar ohne jede Not. Dafür hat die EU in Gestalt des deutschen Außenministers einen neuen Freund. Man leistet sich Lockerheit, die nationalistische Regierung macht ernst.
Wir kennen uns, wir vertrauen uns und wir tauschen uns auch in entscheidenden Fragen sehr vertrauensvoll aus. Serbien geht durch historische Stunden.
Wir haben in den letzten beiden Jahren mehr getan als viele andere EU-Kandidaten in 10 Jahren, sagt er. Der stellvertretende serbische Regierungschef war im Kosovo-Krieg 1999 einer der Scharfmacher. Heute ist Vučić wichtigster Motor der Kosovo-Wende. Es geht auch ohne euch, hatte er gerade den militanten Kosovo-Serben zugerufen. Sie sind gegen den Beitritt zur EU, zur NATO sowieso, sie wollen keine Wendehälse. Ein orthodoxer Bischof betet dann noch den Tod der verantwortlichen Politiker bei und Vučić ist gemeint. Für uns ist es nicht akzeptabel, von einem Tag zum anderen Teil des kosovarischen Staates zu werden. Wir werden mit allen möglichen Mitteln weiter dagegen kämpfen. Im Herbst sind noch Lokalwahlen angesagt im Kosovo. Dann wird Jakšić womöglich enttäuscht sein. Immer mehr Serben im Mutterland finden den Wendekurs ihrer Regierung völlig in Ordnung.
Am Rande seines Besuchs in Belgrad hat Außenminister Westerwelle eine Äußerung des ungarischen Ministerpräsidenten Orbán scharf kritisiert. Der hatte Deutschland Nazi-Methoden vorgeworfen. Die Nachricht mit Jens Riewer.
Dies sei eine bedauerliche Entgleisung, die Deutschland klar zurückweise, so Westerwelle in Belgrad. Orbán hatte in einem Rundfunkinterview gesagt, Deutschland habe schon einmal Panzer nach Ungarn geschickt und möge es nicht erneut tun. Damit bezog er sich auf eine Äußerung Merkels. Die Kanzlerin hatte vergangene Woche erklärt, sie wolle alles tun, um Ungarns Regierung auf den richtigen Weg zu bringen, aber nicht gleich die Kavallerie schicken. Die syrische Armee hat ihre Offensive auf die Rebellenhochburg Qusair nahe der Grenze zum Libanon fortgesetzt. Staatliche Medien berichten, die Soldaten kontrollierten inzwischen einen großen Teil der Stadt. Bei den Gefechten sollen seit gestern mehr als 80 Menschen getötet worden sein, unter ihnen auch mehr als 20 Kämpfer der libanesischen Hisbollah-Miliz. Bei einer Anschlagsserie im Irak sind mehr als 70 Menschen getötet worden, mehr als 150 wurden verletzt. In der südirakischen Stadt Basra gab es 2 Anschläge. In der Hauptstadt Bagdad explodierten mindestens 8 Sprengsätze, vor allem in Stadtvierteln, die von Schiiten bewohnt werden. Regierungschef Maliki kündigte eine neue Sicherheitsstrategie an, um die Gewalt zu stoppen. In der Türkei sind beim Absturz eines Heißluftballons 2 Touristinnen aus Brasilien ums Leben gekommen. Mehr als 20 Menschen wurden verletzt. Der Ballon war über den Felslandschaften Kappadokiens mit dem Korb eines anderen Ballons zusammengeprallt. Er stürzte daraufhin aus mehr als 300 Metern Höhe zu Boden. Der Trainer des spanischen Fußballrekordmeisters Real Madrid, José Mourinho, verlässt den Verein zum Saisonende. Das verkündete Realpräsident Pérez am Abend auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. Die Trennung erfolge in gegenseitigem Einvernehmen. Mourinho hat Real Madrid knapp 3 Jahre trainiert. Der Verein verpasste in dieser Saison die Titelverteidigung in der Primera Division und scheiterte das 3. Mal in Folge im Halbfinale der Champions League.
Als der Amerikaner David Karp die Internetplattform Tumblr gründete, da war er 20. Heute ist er 26 und verkaufte sein Werk an den Internetriesen Yahoo für 1,1 Milliarden Dollar. In diesen Minuten erklärt die Yahoo-Chefin auf einer Pressekonferenz in New York, warum sich der Deal für das Unternehmen lohnen soll. Tumblr ist eine Internetplattform für junge Leute, die schnell Infos, Videos oder Fotos miteinander teilen wollen, ähnlich wie bei Facebook. Auch das wollte Yahoo übrigens schon mal kaufen. Denn mit der Jugend als Zielgruppe der Werbung lässt sich richtig Geld verdienen, so spekuliert Yahoo. Über den Milliardendeal berichtet Thomas Roth.
Marissa Mayer, 37 Jahre alt. Sie ist der millionenschwere Rockstar der Internetszene. Von einer Talkshow zur anderen durchgereicht, war sie lange beim Internetgiganten Google. Seit knapp einem Jahr ist sie Chefin des Konkurrenten Yahoo, um den auf Vordermann zu bringen, weil er in den letzten Jahren wichtige Entwicklungen verschlafen hat. Eben deshalb hat Mayer und Yahoo das Internetportal Tumblr für 1,1 Milliarden Dollar gekauft. Tumblr ist besonders bei jungen Leuten in. Hier kann man leicht Blogs jeder Art betreiben und untereinander austauschen. 108,6 Millionen Blogs laufen hier. Tumblr sitzt nicht in Kalifornien, sondern mitten in New York, wo sich eine hippe Internetszene herausgebildet hat. Der Gründer von Tumblr ist dafür ein klassisches Beispiel. David Karp ist 26 Jahre alt und hat den Blogdienst zusammen mit ein paar anderen jungen Leuten vor 6 Jahren auf die Beine gestellt. Dafür hat er sogar ganz einfach die Schule geschmissen.
Ich bin raus aus der Highschool, weil mich das Internet mehr interessiert hat. Eines seiner Vorbilder ist der verstorbene Steve Jobs, Gründer von Apple. Der hat mich inspiriert. Im Netz gibt es besonders bei Tumblr-Fans bereits heftige Kritik, denn sie fürchten um den eigenständigen Charakter von Tumblr. Ist es denn wenigstens ein guter Deal? Es ist zu früh, um zu urteilen, ob dieser Deal anderen als den Gründern von Tumblr wirklich nutzt, sagt der Technologieanalyst von Standard & Poor's. Am Times Square liefen heute die Nachrichtenbänder trotzdem heiß. Nebenan an der Technologiebörse Nasdaq, an der Yahoo gelistet ist, wird über die Aktienkurse entschieden werden, ob der Kauf von Tumblr wirklich ein guter Deal war.
Von der Netz- zur Filmwelt und zu einem Festival, das nicht weniger verspricht, als die besten Filme der Welt zu zeigen. Und die besten heißt zumindest in den Augen der großen Studios meist nur noch die teuersten. Weil vor allem Hollywood nur noch millionenschwere Blockbuster produziert, hat jetzt einer der großen amerikanischen Regisseure, Steven Soderbergh, frustriert angekündigt, er wolle jetzt aussteigen aus dem Geschäft. Der Mann ist 50. Doch weil die Franzosen nicht nur ja quasi den Film erfunden haben, sondern bis heute auch das wichtigste Kinofestival ausrichten, haben hier nach wie vor auch Nachwuchsfilme eine Chance. Alice Fröder mit einer Halbzeitbilanz aus Cannes.
Drinnen laufen die Filme der großen Regisseure, draußen versucht der Filmnachwuchs Kontakte zu machen. Florian Gregor und Philipp Scholz machen seit ihrer Schulzeit gemeinsam Filme. Sie haben es geschafft, nach Cannes eingeladen zu werden, um ihre Kurzfilmparodie auf die Facebook-Generation vorzustellen. Ihre Idole hautnah zu erleben, das macht die Faszination von Cannes aus.
Ja, Steven Spielberg ist auf jeden Fall unser Vorbild, filmisch gesehen, und der auch hier in der Jury in Cannes ist. Und ja, ansonsten die Coen-Brüder, wie gesagt, die wir gestern getroffen haben.
Jurypräsident Steven Spielberg versucht sich derweil auch im Kurzfilmdreh. Justin Timberlake und Oscar Isaac, sie sind die Stars von Inside Llewyn Davis, ein Film der preisgekrönten Regiebrüder Joel und Ethan Coen. Eine heiter melancholische Musikkomödie über die Folkszene in New York, lange bevor Bob Dylan alles veränderte. Erzählt wird die Geschichte eines unbekannten, vergessenen Folksängers. Eine nostalgische Hommage an vergangene Zeiten.
Das ist ein sehr gutes Festival bisher, finde ich. Es gibt ein paar Langweiler, aber das ist ja ganz normal. Ich finde, es ist vor allem ein Festival, wo wir großartige Regisseursleistungen sehen. Und meine Lieblingsfilme, wenn Sie danach fragen, ist der Film der Coen Brothers. Was auffällt, ist, dass das Filmemachen ziemlich hart geworden ist. Also es geht sehr, sehr blutig zu.
Zum Beispiel im chinesischen Film A Touch of Sin. Ungerechtigkeit, Ausbeutung, Korruption, das Auseinanderdriften von Arm und Reich. Vier Schicksale, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Gewalt als letztes Mittel. Bereits jetzt als Anwärter für die Goldene Palme gehandelt. An diese Auszeichnung denken die jungen Filmemacher noch nicht. Am Strand von Cannes genießen sie das, was dieses Festival auch ausmacht, das dauernde Reden über Filme.
Und mit filmreifen Szenen geht es auch gleich weiter. Es gibt nämlich immer wieder Menschen, die sich trauen, Wirbelstürme wie diesen zu drehen. Eine ganze Serie gewaltiger Tornados zieht zurzeit über den mittleren Westen der USA. Mit mehr als 400 Stundenkilometern wirbeln sie aktuell um sich selbst und haben inzwischen Teile von Oklahoma verwüstet. Ja, der hat heftige Stürme, drohen uns glücklicherweise nicht. Aber Claudia Kleinert, Grund zur Freude hat das Pfingstwochenende doch nicht geboten. Wie wird's morgen?
Nein, Karin Mioske, das geht doch so ähnlich weiter. Das heißt, auch in den nächsten Tagen wechselhaftes, typisches Aprilwetter, also gar nicht dem Monat entsprechend. Und es wird sogar richtig kalt. Sie sehen es, Temperaturrückgang in den nächsten Tagen bis Donnerstag, Freitag. Da kommen wir sogar in den einstelligen Temperaturbereich. Und dann geht es langsam, aber sicher wieder bergauf. Heute in einer Woche ähnliche Temperaturen wie jetzt beispielsweise an diesem Pfingstmontag. Und danach scheint es dann doch wirklich mal deutlich wärmer zu werden. Bis dahin aber auch immer wieder wieder dichte Wolkenfelder. Es wird häufig nass sein. Und in den höchsten Gipfellagen, da kann es sogar am Mittwoch in den Mittelgebirgen weiße Flocken geben. Mag man jetzt um die Jahreszeit gar nicht glauben. Jetzt in der Nacht erst einmal im Nordwesten noch so ein paar Schauer. Da fällt nicht mehr viel Regen. Im Südwesten ist es nass. Und aus den Alpen heraus kommen auch ab und zu Schauer und Gewitter. Die ziehen weiter nach Norden, können noch mal ein bisschen mehr Regen mitbringen. Nach Osten hin meist trocken und oft sogar sternklar. Temperaturen sinken bis morgen früh im Norden auf Werte zwischen 13 und 9 Grad. Sonst ein bisschen frischer und in den höheren Lagen, also in höher gelegenen Tälern, da kann es sogar vielleicht ein Bodenfrost reichen. Morgen Vormittag dann sonnige Abschnitte, vor allem im Osten und Nordosten. Sonst einzelne Schauer in Bayern, meistens nass Richtung Baden und auch im Norden immer mal wieder Schauer. Im Laufe des Nachmittags dann kräftige Regengüsse, zum Teil auch Gewitter an der Ostsee. Sonst einzelne Schauer und auch aus den Alpen heraus immer mal wieder Gewitter. Die Temperaturen liegen am Nachmittag meist bei 15 bis 20 Grad. Unter diesen dichten Wolken im Südwesten und an der Ostsee kühler. Winter zu schwach bis mäßig aus Südwest. Die nächsten Tage wechselhaftes Wetter. Mittwoch eine neue Front, die häufig Regen bringt. Nur 13 bis 15 Grad. Und am Donnerstag dann meist sogar nur 11 bis 14 Grad. Da dann in den höchsten Lagen auch mal ein paar Flocken. Und Freitag sogar Schneefallgrenze. 400 bis 700 Meter. Also die nächsten Tage wird es noch mal richtig frisch.
Und da war es wieder, das böse Wort Schnee, kurz vor Juni. Unglaublich. Ja. Danke, Claudia Kleinert. Mit diesen bitteren Aussichten müssen wir uns für heute verabschieden. Die nächste Tagesschau gibt es um 1 Uhr und wir sind morgen wieder da. Bis dahin.